Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich bin dann mal weg. So hat vor circa 9 Jahren, um genau zu sein, im Mai 2006, so lang ist das schon her, es noch Hape Kerkeling verlauten lassen, als er sich aus dem Showbusiness zurückgezogen hat, um für einige Zeit auf dem Jakobweg zu pilgern. Ich bin dann mal weg, könnte uns jetzt auch zu Pfarrer Ralf Richter einfallen, den wir am vergangenen Sonntag verabschiedet haben, zusammen mit seiner Familie. Ich denke, Sie sind mit mir eins, es war ein sehr schöner Tag, aber natürlich auch ein sehr trauriger Anlass. Seit letzter Woche oder jetzt so um das Wochenende herum ist er dann auch einfach weg, in Anführungsstrichen. Und Petrus, von dem wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, hat der vielleicht damals auch zu seiner Frau gesagt, als er von einem großartigen Fischfang nach Hause kam: Du Schatz, übrigens, ich bin dann mal weg. Ich gehe jetzt mit Jesus. Petrus hat durch seine Berufung in die Nachfolge bei den Seinen eine Lücke hinterlassen. Wir erfahren in den Evangelien, dass er verheiratet war, denn er hatte eine Schwiegermutter. Und so stellt sich uns die Frage, wie kommt es, dass Gott uns so etwas zumutet, nicht nur Menschen zu berufen, sondern auch in manchen Fällen Menschen aus unserer Mitte zu reißen. So wie Gott eben auch Pfarrer Richter und seine Familie nach China berufen hat, so hinterlässt er jetzt in unserer Gemeinde eine große Lücke. Ich bin bei meinen Überlegungen auf 3 Wahrheiten gestoßen, die heute noch so wie damals gelten. Das erste: Wenn Gott Menschen in seinen Dienst beruft, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die Menschen im engsten Umfeld, manchmal sogar im weiteren Umfeld. Petrus kommt also nach Hause zu seiner Frau und sagt: Ich gehe jetzt mit Jesus. Ob sie sich gefreut hat oder ob sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, denn wir können in den Evangelien viel über Petrus lesen: Sie hat ihn gehen lassen. Sie hat Ja gesagt zu dieser Berufung ihres Mannes und wir werden später noch erfahren, dass sie ihm sogar später gefolgt ist. Ich erinnere mich noch gut, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da habe ich ihn auch gefragt, ob er bereit ist, diese Berufung mit mir zu tragen, und er hat Ja gesagt. Ich denke, jede Familie, wo einer oder eine in den vollzeitlichen Dienst berufen ist, wird wissen, dass letzten Endes alle in der Familie diese Berufung des einen oder der einen mittragen. Und ich denke, das gilt sogar auch für ein Ehrenamt, was viel Raum und Zeit einnimmt, oder auch für andere Berufe, wo der Mann oder die Frau viel unterwegs ist. Am Ende müssen es alle mittragen. Es gibt auch viele Ehepaare, die sich dieselbe Berufung wünschen wie ihr Ehepartner. Und sicherlich beruft Gott auch Ehepaare in ein und denselben Dienst. Aber ich denke, wenn dem nicht so ist, dann sollte uns das nicht stören oder man sollte sich deshalb nicht grämen. Gerade im jüdischen Rollenverständnis war es eher selbstverständlich, dass Männer und Frauen verschiedene Aufgabenbereiche hatten. Die Vorstellung, mit dem eigenen Ehepartner eine gemeinsame Berufung von Gott zu erhalten, hat vermutlich erst in den letzten Jahrhunderten sich so entwickelt oder zumindest zugenommen. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn eine Ehe bietet eine sehr gute Voraussetzung für den vollzeitlichen Dienst, für den gemeinsamen Dienst, nämlich die Zweierschaft. Jesus hat ja gesagt: Wo 2 sich eins werden im Gebet, da will ich ihnen das geben, worum sie bitten. Und er hat auch seine Jünger zu zweit losgeschickt. Daran sieht man, wie sich die Ehe geradezu anbietet. Aber wer das zum Gesetz macht, also dass Ehepaare dieselbe Berufung haben müssen, ich denke, der mischt sich in Gottes souveränen Willen ein. Und er legt vielleicht auch eine ungewollte Last auf die Schultern des Ehepartners. Und manchmal legen wir diese Last auch selbst auf unsere Schultern, wenn wir meinen, nur das wäre sozusagen die perfekte Nachfolge. Was aber gilt, ist letztendlich, dass diejenigen, die von der Berufung eines Menschen mit betroffen sind, gerade im engsten Familienkreis oder eben auch in einer Ehe, dass sie auch ein Ja finden zu dieser Berufung des einen. Selbst wenn dieses Jahr erstmal einen kleinen Kampf kostet. Nicht zuletzt darf man Gott ja hineinbeziehen in diesen Kampf und man darf ihn bitten, sowohl als Berufener als auch derjenige, der davon mitbetroffen ist, zu diesem Ja zu finden. Und ich denke, wir als Gemeinde haben es akzeptiert und auch als richtig erkannt, was Gott mit Familie Richter vorhat. Im ersten Brief an die Korinther, da lesen wir bei Paulus, dass auch die meisten Apostel ihre Frauen mit sich führen. Er schreibt dort im Kapitel 9, Vers 5, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester, und gemeint ist hier eine gläubige Frau, als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Kephas, der Fels, also Simon Petrus. Das heißt, man kann annehmen, dass die Frauen gar nicht unbedingt allein zurückblieben, sondern auch mitreisen durften. Die Wege damals waren ja auch alle ein bisschen kürzer. Wenn wir Israel vor Augen haben, dann ist das ein relativ kleines Land. Sie waren vielleicht immer noch für die Essenszubereitung verantwortlich und haben nicht dieselben Aufgaben wie ihre Männer wahrgenommen, aber sie waren auf jeden Fall mit betroffen von der Berufung Jesu und sie haben, so ist anzunehmen, Ja gesagt zu diesem Weg. Vielleicht sind sie auch nicht alle Wegstrecken mitgegangen, aber doch so, dass sie immer wieder Kontakt halten konnten zu ihren Männern. Also, wenn Gott Menschen in seinen Dienst ruft, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die Menschen im engsten Umfeld. Und das bedeutet auch, dass wir als Berufene nicht so naiv sein sollten, zu glauben, dass alles glatt und ohne Reibung und Konflikte geht, wenn Gott uns beruft. So ist es nämlich meistens nicht. Ganz oft gibt es erstmal einen Kampf oder auch die Trauer über den Verlust. Jesus sagt ja auch, niemand baut einen Turm und überschlägt nicht vorher die Kosten. So ist es auch mit Menschen, die sich in den Dienst Gottes berufen, hineingestellt fühlen. Sie überschlagen die Kosten, sie überlegen, kann ich das meiner Frau, meinem Mann, meiner Familie zutrauen? Will ich das wirklich? Bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn ich Jesus folge? Bin ich bereit, Gott dafür zu vertrauen, dass er auch die Lücke, den Mangel ausfüllen wird, den ich vielleicht hinterlasse? Denn manchmal heißt es, eine Lücke aufzureißen, wenn Menschen nicht nur ihr Umfeld verlassen, sondern eben auch Städte oder gar Länder. Denken wir nur an Abraham, der Volk, Vaterhaus und Vaterland verlassen hat. Da waren auch seine Frau, die ganzen Mägde, die Knechte, er war ein ziemlich reicher Mann, die ganzen Viehherden, alle waren davon mit betroffen von dieser Berufung. Ich musste auch an meine Freundin denken, die heute mit ihrem Mann in einem muslimisch geprägten Land als Missionarin arbeitet. Sie stammt, ich sage jetzt mal ein typisches DDR-Kind, aus einer nichtchristlichen, ich würde sogar sagen aus einer atheistischen Familie. Als Jugendliche nach der Wende hat sie sich dann in einer australischen Gemeinde taufen lassen und der Weg mit Jesus begann. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ihre Eltern nicht sonderlich begeistert waren, als sie dann auch noch sagte, sie fühlt sich berufen, Missionarin zu sein. Das hieß für die Eltern mehr oder weniger, ja, auf ihre Tochter und auch auf ein ständiges Beisammensein mit den Enkeln zu verzichten. Heute besuchen ihre Eltern sie regelmäßig, haben Freude an ihren 3 Enkeln und sie staunen über die Arbeit, die sie mit ihrem Mann in diesem muslimischen Land tut. Sie stehen ihrer Tochter mittlerweile nicht mehr im Weg, sondern unterstützen sie. Also nochmal zusammengefasst, wünschst du dir, dass dein Ehepartner dieselbe Berufung hat wie du? Dann frage Gott, ob er sich das auch so gedacht hat. Und wenn nicht, dann bitte ihn, dass dein Ehepartner wenigstens deine Berufung akzeptiert und sie zumindest mitträgt. Oder bist du vielleicht selbst noch unentschlossen, was deine Berufung angeht, weil sich jemand dagegen stellt im engsten Umkreis? Dann möge Gott nicht nur dir, sondern auch deinem engsten Umfeld ein Ja zu der Berufung schenken. Das zweite ist, wenn Gott Menschen in seinen Dienst ruft, dann bleibt Gott sich und diesem Ruf treu. Petrus scheint zwar die Konsequenzen bedacht zu haben, denn er bleibt ja bei seiner Entscheidung, Jesus zu folgen, aber an ein Hindernis hat er nicht gedacht, nämlich an seine eigene Fehlbarkeit. Obwohl er hier bei dieser ersten Berufung, Sie erinnern sich an die Schriftlesung, nach dem großen Fischfang geht er in sich, wirft sich nieder und sagt, ich bin ein zu großer Sünder, als dass ich mit dir, Jesus, Gemeinschaft haben könnte. Obwohl er hier diese Schulderkenntnis schon hat, wird ihn die Schuldfrage noch häufiger auf dem Weg seiner Nachfolge begleiten und wird ihn auch hin und wieder seine eigene Berufung in Frage stellen lassen. Wir können wirklich so ein Hin- und Herschwanken bei Petrus beobachten. Einerseits sagt er und bekennt er, du bist der Christus, du bist der Messias, auf den die Juden schon so lange warten. Und dann zweifelt er trotzdem an der Tragfähigkeit seines eigenen Glaubens, als er auf dem Wasser Jesus entgegenläuft und der Sturm ihm Furcht einflößt. Dann wieder später lässt er sich hinreißen zu jenen großen Worten, als Jesus sein Leid und sogar seinen Tod ankündigt. Wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Und was passiert? Wenig später leugnet er, Jesus überhaupt gekannt zu haben. Petrus schwankt immer wieder hin und her. Er ist zwar berufen und doch schaut er immer wieder auf seine eigene Unzulänglichkeit, lässt sich von der Meinung anderer Menschen beeinflussen, lässt sich von Sturm und Wellen Angst machen. Dann taucht die Frage auf, wird Gott ihn nicht irgendwann fallen lassen? Kann Jesus so einen, der ständig hin und her schwankt, überhaupt gebrauchen in der Nachfolge? Die gute Nachricht ist, wir haben es als Eingangsvers gehört, Gott können seine Gaben, und die er uns gibt, und die Berufungen, die er über unserem Leben ausspricht, nicht gereuen. Gott nimmt sein Wort, seine Berufung nicht zurück. Gott ist treu. Jesus betet sogar für Petrus. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich bete für dich. Jesus betet für uns, dass wir treu bleiben in unserer Berufung, dass wir immer wieder zurückfinden zum Gehorsam, zum Vertrauen. Und so verwundert es nicht, dass Jesus dem Petrus auch nach seiner Auferstehung treu bleibt, zu ihm kommt und erneut die Berufung festmacht und sagt, weide meine Schafe, sei du mein Hirte. Das sagt er dreimal zu ihm. Und so wird Petrus zu einem der wichtigsten Missionare und Apostel im frühen Christentum. Es gibt so viele andere Beispiele, wo Menschen an ihrer Berufung zweifeln und Gott ihnen in aller Geduld immer wieder bestätigt, dass er bei dem bleibt, was er ihnen einst zugesagt hat. Denken wir an Gideon, der dreimal eine Bestätigung von Gott braucht, dass er auch wirklich bei ihm ist und dass er es wagen kann, diesen Kampf, der vor ihm steht. Oder Paulus, der sich im zweiten Brief an die Korinther rechtfertigen muss, als Apostel berufen zu sein. Da gibt es welche, die sagen, aber der hat doch gar nicht mit Jesus gelebt. Wie kann der denn von sich behaupten, ein Apostel zu sein? Egal, ob du selbst hin und wieder an deiner Berufung zweifelst oder ob auch andere deine Berufung in Frage stellen, wenn Gott dich zu dieser Aufgabe berufen hat, in der du dich befindest oder zu der du dich berufen fühlst, dann wird er sich immer wieder an deine Seite stellen und seine Berufung mit dir bestätigen. Und das Dritte ist, wenn Gott Menschen in seinen Dienst ruft, dann sorgt er auch für die Bedürfnisse der Zurückgebliebenen. Der große Fischfang, der zu Beginn der Berufung des Petrus steht, der ist nicht nur ein Wunder an sich, das Petrus zum Glauben bringt und ihm die Vollmacht und Allmacht Jesu zeigt, sondern es ist zugleich ein Zeichen der großen Fürsorge Gottes für die, die zurückbleiben, wenn er Menschen aus unserer Mitte reißt. Der große Fischfang, so vermuten einige Bibelausleger, wird groß genug gewesen sein, um den Bedarf einer Familie für ein ganzes Jahr abzudecken. Die Ehefrau von Petrus, genauso wie die anderen Frauen, muss sich keine Sorgen machen um ihren Lebensunterhalt, wenn ihr Mann geht. Sie ist versorgt. Sie darf auf Gottes Fürsorge hoffen, auch wenn ihr Mann weg ist. Das ist ein großer Trost. Und später folgt sie ihm ja. Auch die Schwiegermutter von Petrus macht diese Erfahrung. Als sie krank wird und Fieber hat, kommen Jesus und seine Jünger durch die Stadt. Und Jesus lässt sich nicht zweimal bitten, sondern kehrt ein in dem Haus und heilt die Schwiegermutter von ihrer Krankheit. Jesus kümmert sich um ihren Leib und auch um ihre Seele. Also wenn Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft, dann kümmert er sich auch um diejenigen, die zurückbleiben. Ich muss da an meinen Weggang vor 2 Jahren aus meiner alten Gemeinde denken. Die Menschen in unserem Dorf haben auch, einige zumindest, verzweifelt gefragt, warum muss Cornelia denn ausgerechnet jetzt gehen, wo doch die andere Pfarrstelle im Nachbarort auch schon so lange vakant ist und so schwer wieder zu besetzen. Und dann hat es nicht mal 1 Jahr gedauert, bis beide Stellen mit einem Pfarrehepaar wieder besetzt waren. Wenn Gott Menschen in seinen Dienst ruft, Und diese Menschen diesem Ruf gehorsam folgen und darauf vertrauen, dass Gott die Lücken wieder füllt, die diese Menschen hinterlassen, ja, dann sorgt er auch wirklich für die Bedürfnisse der Zurückgebliebenen. Ein krasses Beispiel ist auch Jesus selbst, als er am Kreuz stirbt. Er lässt seine Mutter Maria nicht allein zurück. Gott nimmt ihr nicht einfach nur ihren Sohn, sondern Jesus sagt, dieser Jünger Johannes, das soll ab heute dein Sohn sein. Und du, Johannes, sorge du für Maria, wie als ob es deine eigene Mutter wäre. Und ich denke, so dürfen wir auch hier in Oberzhausen darauf vertrauen, dass Gott sich um uns und um unsere Gemeinde kümmern wird und dass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person die Lücke, die Ralf hinterlassen hat, füllen wird. Und dass wir bis dahin überaus gut von Gott versorgt sein werden und keinen Mangel leiden müssen. Ich denke, dass auch Harpe Kerkeling damals nicht einfach weg war, auch wenn der Satz, ich bin dann mal weg, sich als Buchtitel durchaus angeboten hat. Nein, er wird auch die Kosten und Konsequenzen seiner Entscheidung, auf dem Jakobsweg zu pilgern, abgeschätzt haben. Und er wusste, dass er viele Menschen im engsten und weiteren Umfeld von dieser Entscheidung, ja, dass sie davon mit betroffen sein würden. Und auch Petrus wusste sicherlich, was seine Entscheidung, mit Jesus zu gehen, für ihn und sein Umfeld bedeutete. Er glaubte daran, dass Gott die Seinen gut versorgt, und dieser Glaube wurde nicht enttäuscht. Er selbst durfte immer wieder durch Höhen und Tiefen seiner Berufung, seiner Nachfolge hindurch, die Bestätigung seiner Berufung erfahren. Und ich finde, das darf uns Gewissheit und Zuversicht schenken für den Weg unserer Gemeinde, für die Berufung unserer Gemeinde. Ja, Gott ist treu. Er wird uns versorgen mit all dem, was wir brauchen. Er wird die Lücke zum richtigen Zeitpunkt wunderbar ausfüllen und er wird uns auch Klarheit schenken in dem, was die Berufung unserer Gemeinde ist, wie der Weg in unsere Zukunft aussehen soll und auch, was für jeden von uns ganz persönlich gilt im Hinblick auf die eigene Berufung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.